Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nah weit weg. Mein Name ist Melanie. Im Kopf bin ich Weltenbummlerin. Ich freue mich, dass du zum ersten Mal oder auch wieder in meinen Podcast reinhörst. Ich erzähle dir über kleine Alltagsfluchten, Ausflugstipps. Manchmal teile ich auch ein paar interessante Themen rund ums Draußensein und persönliche Gedanken mit dir. Heute habe ich wieder eins dieser Themen im Gepäck, die mich persönlich immer etwas intensiver beschäftigen und das ich ein wenig genauer unter die Lupe nehmen möchte. Es ist quasi die Vorbereitungsfolge für das, warum ist draußen so, so cool und was macht es draußen mit uns? Ich musste das inhaltlich ein bisschen aufsplitten. Wir werden uns heute mit dem Fühlen und Erleben mit allen Sinnen beschäftigen und am Ende der Folge erzähle ich dir, wenn es quasi sozusagen Part 2 gibt. Ich möchte die heutige Folge mit einem kleinen Text beginnen, den ich dir sehr, sehr gerne vorlesen möchte. Stell dir vor, du stehst in einer Stadt, vielleicht in einer Kreuzung, an einer Haltestelle. Autos rauschen an dir vorbei. Nach jedem Fahrzeug zieht ein frischer Luftzug über dein Gesicht. Um dich herum stehen andere Menschen. Einige davon unterhalten sich. Gedämpftes Stimmgewirr mischt sich in das monotone Dröhnen der Fahrzeuge. Du drehst dich, blickst in eine andere Richtung. Der schwere Geruch von Moos und sonnenbeschienenen Fichten umgibt dich. Alle Geräusche sind gedämpft. Der Boden ist weich und das Rauschen des Windes zieht durch die Wipfel. Das hohe, schnelle Klopfen eines Spechtes an einem trockenen Baum mischt sich in das helle Zwitschern der anderen Vögel. Einen Augenblick später, in dem du geblinzelt hast, als du dich weiterdrehtest, erscheint ein klarer, blauer Bergsee vor dir. Durchsichtige Wellen schwappen gleichmäßig und leise gegen das grasgrüne Ufer. Das Zwitschern der Vögel ist lauter als zuvor. Der Specht jedoch verstummt. Die Luft riecht frisch und klar. Die Sonne glitzert auf dem See. Die Gipfel der Berge sind mit weißem Schnee bedeckt. Vom Weiten wirkt es, als wären sie mit Puderzucker bestreut. Du lässt die Ruhe einen Moment auf dich wirken, bevor du dich weiterdrehst. Lautloses Tosen übertönt das Kreischen der Möwen. Salzige Gicht schlägt dir entgegen. Der Geruch von Seetang mischt sich mit dem von kühlem Salz. Dein Blick schweift weit bis zum Ende des Horizonts, an dem das dunkle Blau mit dem Himmelblau verläuft. Weiße Schaumkrönchen tanzen auf jeder Welle. Leicht schweben sie dahin und werden schnell herumgewirbelt. Bevor du den Moment ganz erfassen kannst, erstreckt sich unter deinen Füßen Weite. Tief unten, in akkurat gezogenen Linien, zeichnen sich grüne und braune Rechtecke voneinander ab. Graue Linien durchziehen die Landschaft. Kleine, bunte Punkte brausen darauf entlang. Blut rauscht in deinen Ohren vom Adrenalin, mischt sich mit dem Wind, der dir ins Gesicht bläst. Das Adrenalin durchläuft jede Faser deines Körpers, während du beinahe schwerelos durch die Luft gleitest. Die leuchtenden Farben des Sonnenuntergangs, das Zwitschern der Vögel in den Bäumen, die stille Ruhe des Windes, der durch eine waldige Landschaft rauscht. Die Natur flüstert uns so viele Geschichten zu, die unsere Gedanken und Gefühle kitzeln und die nur darauf warten, entdeckt zu werden. Oft beginnen unsere Tage ja ganz, ganz anders und meistens nicht mit zwitschernden Vögeln, die uns aus dem Schlaf holen. Da ist eher der dringliche Ton des Weckers, der uns aus den Träumen reißt und kurz danach müssen wir aus dem warmen Bett steigen. Bis zu dem Moment, an dem wir unsere Augen wieder schließen und ins Land der Träume zurückgleiten, führen uns unsere Sinne durch den Tag, leiten uns durch Routinen und neue Erlebnisse. Ständig und fast unsichtbar, scheinbar mühelos, gelingt unseren Sinnen genau das. Sie geben vor, wie wir was in unserem Leben wahrnehmen. Und besser gesagt, sie machen das Leben erst erlebbar und vor allem wahrnehmbar. Wir vertrauen unseren Sinnen und verlassen uns auf sie und sind damit selten verlassen. Wann hast du das letzte Mal bewusst darauf geachtet, etwas Bestimmtes zu sehen, zu riechen, zu fühlen, zu schmecken oder zu hören? Ich habe ein kleines Gedankenexperiment, das du jederzeit durchführen kannst. Stell dir vor, du entdeckst all die Dinge, die dir begegnen, zum allerersten Mal. Du bist eine Art Außerirdischer oder ein Entdecker auf einer Expedition, auf der noch nie zuvor jemand anders gewesen ist. Es ist so ein kleines Abenteuer, das sich ohne großen Aufwand in den Alltag einbinden lässt. Kleine Momente, die sonst keinem anderen auffallen würden, fallen dir auf diese Weise vielleicht auf. Ein Beispiel aus meinem eigenen Erleben. Ich stand in der Stadt an einer belebten Straße an der Haltestelle, so wie ich es quasi im Intro geschildert habe. Es war im Winter und frischer Schnee fiel auf den bereits gefrorenen Schnee der Vortage. Alles war weiß und die Temperaturen waren klirrend kalt. Für 2 Sekunden bewegte sich nichts, außer eine einzige Person, die durch diesen frischen, gefrorenen Schnee lief. Das Geräusch der Schritte im Schnee war für 2 Sekunden, also nur für einen Atemzug lang, das lauteste, was man in diesem Moment hören konnte. In meiner Erinnerung hat sich dieser eine Atemzug viel länger ausgedehnt und sich deswegen von den anderen Momenten, die schnell wieder vergessen wurden, abgehoben. Und das ist für mich auch der Übergang vom Überleben zum Erleben. Den ganzen Tag lang unterscheiden wir zwischen relevanten und irrelevanten Informationen. Relevante Informationen aus unserer Umwelt werden von unseren Sinnen wahrgenommen und dem Gehirn weitergeleitet. Oft geht es dabei um einfache Sinneswahrnehmungen wie heiß, kalt, bitter oder süß. Genauso geht es aber auch um gelernte Wahrnehmungen wie zum Beispiel rote Ampeln. Im Moment hörst du mir zu, vielleicht sitzt du nebenbei im Auto, in der Bahn, an der Haltestelle, im Büro oder am Abend. Und wie viel von dem nimmst du bewusst wahr oder was passiert gerade noch nebenbei? Da ist manchmal ganz schön viel. Würden unsere grauen Zellen alle Reize ungefiltert wahrnehmen, wären wir gänzlich und ganz schön überfordert. Ein klassischer Fall von Reizüberflutung. Das kennen wir auch aus anderen Situationen, wenn uns viele Einflüsse gegenüberstehen. Neue Umgebung, ein neues Umfeld, viele Menschen, ein neuer Job. Du bist zum ersten Mal in einer Stadt unterwegs. Mich suchte dieses Gefühl regelmäßig heim, wenn ich in neuen Städten unterwegs bin. Ich möchte mir dann immer alles ansehen und wahrnehmen, mir die Dinge merken und verinnerlichen, wie ein Schwamm alles in mir aufsaugen. Ich erinnere mich an die Städtetrips während meines Studiums nach Berlin. Da gab es von allem immer so viel, dass ich vollkommen satt und überfordert nach Hause zurückgekehrt bin. Am anstrengendsten war für mich aber auch der Trip durch Mexico City. Diese Stadt ist unglaublich. In vielerlei Hinsicht. Spannend, lebendig, laut, bunt, voller Menschen, Geschichte und moderner Einflüsse. Gut, dass wir nach 3 Tagen Mexico City, die übrigens viel, viel zu kurz waren, noch 10 Tage in Playa del Carmen waren und ich mein Nervenkostüm wieder entspannen konnte. Vielleicht ist das auch der Grund, warum ich Städtetrips eigentlich meide und stattdessen lieber in der Natur unterwegs bin. Im Alltag konzentriert sich unser Gehirn auf Reize, die bestimmte Handlungen implizieren. Reize also, die Aufgaben bewältigen und uns vor Gefahren schützen. Ganz flapsig lässt sich also sagen, unsere Sinne sind überlebenswichtig. Zusätzlich können sie unser Leben genauso auf anderen, tieferen Ebenen bereichern. Dafür müssen wir unsere Sinne aber schärfen, also mit offenen Augen und Ohren durch den Tag gehen, zum Beispiel. In meiner Lernkurve für meine Draußenwahrnehmungen gab es natürlich auch einen Aha-Moment, der mir in Erinnerung geblieben ist. Das war der Moment, in dem ich wirklich gelernt habe, dass es so viel mehr wahrzunehmen gibt, als das, was ich bisher wahrgenommen habe. Ich war mit einem Freund in der Sächsischen Schweiz unterwegs. Wir wollten durch den winterlichen Januar auf den Papststein und Gorisch steigen. Kurz zuvor habe ich das Buch Fräulein Draußen von Katrin Heckmann gelesen. Sie beschreibt in ihren Büchern, von denen ich inzwischen mehrere besitze, sehr lebhaft, was sie sieht, welchen Tieren sie begegnet, was sie hört und vor allem, was sie dabei fühlt. Es ist ein wenig, als wäre man mit ihr draußen im Wald. Nachdem ich dieses Buch gelesen hatte, fiel mir auf, wie wenig ich in meinen Texten auf meine Umgebung eingehe und wie wenig ich schon bei der Wanderung auf das Drumherum achte, wie wenig davon in meinen Notizen aufgetaucht ist. Und rückblickend hat mich das ziemlich traurig gemacht und ich fand es schade, weil es ja so viel mehr gibt. Das Ziel und die Aussichtsspots standen für mich immer im Fokus. Der Weg war halt so ein Ding, das man überwinden musste, um von A nach B zu kommen. Es war ein bisschen nach dem Motto höher, schneller, weiter, krasser. Im Nachhinein fiel es mir dann schwer, über diese Wanderung zu sprechen oder zu schreiben. Die Details haben mir halt einfach gefehlt. Es hat sich angefühlt wie eine leere Hülle. So, als wäre ich halt gar nicht wirklich dort gewesen. So eine Art fremde Erinnerung. Nie hat es sich so lebendig angefühlt wie jetzt, wenn ich explizit nach Kleinigkeiten Ausschau halte. Das leuchtend grüne Moos auf einer Wanderung zur Signalaussicht. Ein Buntspecht, den ich mit meiner Begleitung auf der gleichen Wanderung entdeckt hatte, nachdem wir ihn aber zuerst gehört haben. Am liebsten erinnere ich mich aber an das Wintergoldhähnchen auf der Wanderung zum Lilienstein. Dieser winzig kleine, flauschig-bräunliche Vogel mit dem goldgelben Köpfchen und der hellen Brust, der so viel lauter singt, als er eigentlich groß ist. Ich glaube, es geht vor allem darum, Momente in voller Geistesgegenwart zu erleben, so dass man auch eine wirklich lebendige Erinnerung daraus mitnimmt, sich auf das Hier und Jetzt zu konzentrieren. Es ist der Grundsatz der Achtsamkeit, den wir in den vergangenen Jahren schon von so vielen Seiten her vorgebetet bekommen haben und den wir auch ganz sicher alle verinnerlicht haben sollten. Aber die Momente, in denen mir das gelingt, habe ich insbesondere in der Natur. In Ruhe eben. Wenig Menschen, wenig Ablenkung, wenig augenscheinliche Gefahren, eins nach dem anderen und vor allem wenig gleichzeitig. Der Alltag steht ihm oft entgegen. Oft machen wir mehrere Dinge gleichzeitig, auch weil es der Alltag von uns so verlangt. Mein Alltag in einer Newsredaktion steht im kompletten Gegensatz zur Leitidee der Achtsamkeit. Infos müssen weitergeleitet werden, das Telefon klingelt, gleichzeitig flattern x-undrüftig neue Mails ins Postfach. Nebenan wartet der Kollege auf eine Antwort zu seiner Frage, die er auch noch nicht stellen konnte. Es gibt eben diese Momente und es gibt eben diese Tage. Am Arbeitsplatz steht die Effektivität im Vordergrund, in der Natur die Entspannung. Natürlich stelle ich mir dann auch immer die Frage, ob es wirklich erstrebenswert ist, auf Arbeit diesem Stress ausgesetzt zu sein. Und im Autopilot des Alltags gehen manche Details verloren, die in der Retrospektive vielleicht besonders in Erinnerung bleiben würden. Um mir einen Ausgleich zu schaffen, bin ich in meiner Freizeit bewusst langsam unterwegs. Zu Fuß, mit dem Fahrrad, beim Wandern, mit dem Sub auf dem Wasser. Das sind Dinge, die sind bei mir so, in meinem Leben und in meinem Alltag. Bei dir sieht es vielleicht ganz, ganz anders aus. Vielleicht gehst du auch vollkommen anders mit Stress um und hast dir schon eigene Strategien geschaffen, um kleine, besondere Momente genießen zu können. Vielleicht ist dein Alltag auch noch viel stressiger und es hängt mehr als eine Information an deiner Zuverlässigkeit und deiner Aufmerksamkeit. Ich möchte dich keinesfalls belehren und es gibt auch nicht den einen richtigen Weg. Und es sind augenscheinlich so viele Wege möglich, wie es auch Menschen gibt. Und apropos augenscheinlich. Als unser wichtigster und komplexester Sinn gilt augenscheinlich der visuelle Sinn. Die Areale im Hirn, die für die visuelle Wahrnehmung verantwortlich sind, scheinen größer zu sein als die Bereiche für die Verarbeitung anderer Sinne. Dabei ist das wohl aber gar nicht so richtig. Untersuchungen aus den vergangenen Jahren haben auch ergeben, dass die eingehenden Informationen von verschiedenen Sinneskanälen vernetzt verarbeitet werden. Hirnareale, die auf die Verarbeitung von visuellen Reizen spezialisiert sind, verarbeiten auch andere Einflüsse. Fabian Hutmacher ist Psychologe in Regensburg und stellte sich in der Zeitschrift Frontiers in Psychology die Frage, welcher Sinn am meisten fehlen würde, wenn man auf ihn verzichten müsste. Ich finde diese Frage ja super, super spannend. Die Sinneswahrnehmung ist wirklich ein sehr komplexes Thema. Der Tastsinn übertrumpft mit seiner Größe und Anzahl der Rezeptoren alle anderen Sinne. Das Auge hat Stäbchen fürs Sehen im Dunkeln und verschiedene Zapfen für Farbsehen. Riechen hat ein paar hundert Rezeptoren und schon ein paar mehr Empfänger. Das heißt allerdings nicht, dass Riechen komplexer ist als Sehen. Die Einordnung nach Komplexität ist halt auch echt schwierig aufgrund der messbaren Faktoren und Funktionen. Sehen ist wissenschaftlich das am meisten erforschteste Thema. Und das ist wohl auch der Grund, warum Sehen als der wichtigste Sinn wahrgenommen wird. Oder eben der Sinn, den man am meisten vermissen würde. Sehen ist präsent in unserem Alltag. Der Mensch ist ein visuelles Wesen. Gerade unterwegs, abseits von Routinen, sind die ersten Impressionen und Wahrnehmungen die, die wir sehen. Die wir durch unsere Augen wahrnehmen. Auch hier habe ich ein kleines Experiment für dich. Lass dich von einem Menschen, dem du wirklich, wirklich vertraust, durch einen Ort führen. Einen, den du kennst und zum Vergleich einen anderen Ort, den du nicht kennst. Deine anderen Sinne werden so viel mehr gefordert. Es fühlt sich befremdlich an zu laufen und nicht zu sehen, wo man die Füße hinstellt. Es ist ein so ungewohntes Gefühl. Bei mir löst es beinahe Beklemmung aus, nicht sehen zu können, wohin ich meine Füße setze. Die Angst zu stolpern war riesig. Ich bin sehr, sehr unsicher gelaufen. Das Maß an Vertrauen an deine Begleitperson oder auch an dieser Stelle an meine Begleitperson war wirklich riesig. Kurz unter unseren Augen arbeitet unsere Nase. Der Geruchssinn wird häufig als schwächster Sinn bezeichnet. Geruchswahrnehmungen sind am schwierigsten zu benennen. Wer kennt es nicht? Es riecht nach. Aber was genau ist dann wieder schwer zu beschreiben? 107 geruchsempfindliche primäre Sinneszellen liegen im Gewebe unserer Riechschleimhaut. Diese Zellen erneuern sich alle 30 bis 60 Tage. Riechen wir also jeden Sommer an frischen Erdbeeren, nehmen wir den altbekannten Geruch mit neuen Riechzellen wahr. Die Geruchswahrnehmung ist eng verknüpft mit der Gedächtnisspeicherung und unseren Emotionen. Der Mensch ist in der Lage, etwa 10.000 Gerüche voneinander zu unterscheiden. Pi mal Daumen. Gerüche sollen sich leichter merken lassen, wenn man sie in der Wahrnehmung mit Farben und Eigenschaften verknüpft. Genauso legt es unser Hirn auch ohne unser aktives Zutun ab. Düfte sind abstrakt und wie beim Memory wird der Duft mit einem Bild verbunden. Wenn ich jetzt von Zitronen, Minze oder einem Sommerregen spreche, wüsstest du wahrscheinlich genau, welchen Geruch ich meine. Vom Geruchssinn wird auch angenommen, dass er der älteste unserer Sinne ist. Und es tut mir leid, dass ich gerade so ein bisschen ins Detail gehe, aber ich finde dieses Thema halt so super, super spannend. Vielleicht kann ich dich ja auch mit meiner Begeisterung noch ein kleines bisschen anstecken. Das Riechen beeinflusst unser Verhalten und unser Befinden ebenfalls enorm. Die Aussagen, dich kann ich nicht riechen oder eben dich kann ich gut riechen, sind uns bestimmt auch schon mal über die Lippen gekommen. Genauso die körperlichen Reaktionen wie Übelkeit oder vermehrter Speichelfluss dürften bekannt sein. Das ist mehr als nur eine allgemeine Aussage. Unsere Gene bestimmen, welchen Duft wir haben. Bei der Partnerwahl beeinflusst uns der Körpergeruch des anderen. Die Natur hat es nämlich so eingerichtet, dass wir Menschen anziehend finden, die genetisch möglichst unterschiedlich sind. Diesen Duft empfinden wir dann als besonders anziehend, behaupten Studien. Und hier scheint es tatsächlich so zu sein, Unterschiede ziehen sich also an. Die Auswirkungen, die Gerüche auf uns haben, sind nicht Vernunft kontrolliert. Das Großhirn überwacht sie nicht und sie werden direkt ans limbische System weitergeleitet. Und das ist für die Emotionen zuständig. Der Mensch geht also sprichwörtlich seiner Nase nach. Jacques Rousseau sagt es auch sehr schön. Der Geruchssinn ist der Sinn der Erinnerung und des Verlangens. Ohne welchen Sinn könnte ich nicht leben? Natürlich habe ich mir diese Frage ebenfalls selbst gestellt. Sehen wäre auch für mich der Sinn, auf den ich am wenigsten verzichten wollte. Andererseits ist es auch eine Frage der Gewohnheit und der Hilfsmittel, die einem zur Verfügung stehen. Und ich sage damit nicht und auf gar keinen Fall, dass es einfach wäre, ein Leben ohne Augen zu führen. Ich bewundere all die Menschen, die im Sehen beeinträchtigt sind. Mein Papa ist farbenblind, meine Mama trägt eine Brille mit Aschenbechergläsern. Sorry, Mama, ich hab dich lieb. Die Natur meint es gut mit mir, ich habe nur eine Brille, die ich zum Autofahren tragen muss. Für mich persönlich wäre es aber auch am schlimmsten, nichts fühlen zu können. Der Regen auf der Stirn, die wärmende Sonne auf der Haut, das Kribbeln des Untergrunds an den Fußsohlen beim Barfußlaufen, die Berührung der Menschen, die ich so lieb habe, die Hand vom Sohnemann, die immer wärmer ist als meine eigene Hand. Darauf wollte ich persönlich niemals verzichten. Und dafür würde ich auch einen anderen Sinn aufgeben. Nicht fühlen zu können, stelle ich mir so wie dieses Gefühl vor, das entsteht, wenn die Hand oder der Fuß eingeschlafen sind. Dieser Moment, bevor das Blut zurückfließt und alles anfängt zu kribbeln. Dieses Gefühl, dass noch alles taub ist und sich das Körperteil anfühlt, als würde es gar nicht zu einem selbst gehören. Aber jetzt genug von diesem Exkurs. Wobei, warte. Ich habe da noch eine Frage. Kannst du dir denken, welche? Auf welchen Sinn könntest du auf gar keinen Fall verzichten? Lass mich das gerne wissen. Auf Insta unter im Kopf Weltenbummlerin kannst du mir gerne eine Nachricht schicken. So, aber jetzt erstmal Zurück zur bewusst gelenkten Aufmerksamkeit. Über die Sinne habe ich ja jetzt schon sehr ausführlich gesprochen. Wenn ich etwas lernen oder bewusst wahrnehmen möchte, möchte ich auch immer so viele Hintergründe wie möglich erfahren. Ich habe erst dann das Gefühl, dass ich mich dann einer Sache ausgiebig widmen kann, wenn ich sie auch wirklich verstanden habe. Es ist vielleicht so ein Ding, das ich da mit meinem Kopf habe, aber mein Kopf und ich kommen klar miteinander. Nach so viel Theorie schauen wir uns noch ein bisschen Praxis an. Immerhin ist das ja auch ein Draußen- und Unterwegs-Podcast. Bewusst gelenkte Aufmerksamkeit lässt sich bei jeder Tätigkeit praktizieren. Besonders gut aber in der Natur, fernab von Ablenkungen. Warum das so ist, erkläre ich dir quasi im zweiten Part. Kleine Übungen stärken das Gefühl für unsere Umgebung, für unser Innerstes und sie stärken auch das Feeling für den eigenen Körper. Wie würdest du die Farbe des Himmels beschreiben? Jetzt gerade genau in diesem Augenblick. Ist er tief hängend, schimmert er in allen blassen Nuancen von Grau, wie das staubige, nasse Fell einer Katze? Oder ist er azurblau, dass das Strahlen der Farbe beinahe in den Augen schmerzt? Wie ist der Geschmack einer Birne? Welche Geräusche hörst du in diesem Augenblick? Kannst du sie zählen? Kannst du bestimmen, ob sie nah oder fern sind? Ein achtsamer Spaziergang durch den Wald, durch den Park, über Felder oder Wiesen rütteln unsere Sinne wieder wach. Sollten sie uns doch einmal eingeschlafen sein. Das intensive Erleben, die Auszeit von der Routine, ist eine Wohltat für mich. Manchmal versuche ich tatsächlich, einen Sinn ganz bewusst auszublenden und dafür einen anderen zu schärfen. Kurz vorm Einschlafen versuche ich auch oft Geräusche auf eine Art Landkarte zu verorten. Und manchmal, wenn ich sitze, dann habe ich festgestellt, fühle ich mich mit geschlossenen Augen wesentlich wohler, wenn ich versuche, einfach meine Umgebung zu spüren. Unterwegs habe ich immer wieder Momente, in denen mich vor allem Gerüche im positiven Sinne überrennen. Die sächsische Schweiz verbinde ich mit dem Geruch von Moos und Kiefern. Die Luft ist immer irgendwie erdig und feucht. Am See im Sommer riecht es nach Schilf, nach erfrischendem Nass, manchmal ein Hauch von Sonnencreme. Mein Opa ist mit mir als Kind immer an einen kleinen Teich gegangen, der mit grüner Entengrütze überzogen war, um Enten zu füttern. In seiner Werkstatt hat es immer nach Öl, Farbe und Lacke gerochen. Er ließ dann immer alles stehen und liegen und ist mit mir zum Teich gegangen. Am Steg roch es dann nach modrigem Holz und nach trockenem Brot. Auch im Sommer lag an diesem Ort immer ein Hauch von Herbst in der Luft. Die menschliche Wahrnehmung setzt sich nicht nur aus einzelnen Elementen zusammen. Es sind Erfahrungen, die in einem Kontext eingebettet werden. Haltungen und Gefühle beeinflussen zusätzlich, ob wir etwas positiv oder negativ erinnern. Stünde ich vor einem Knoblauchfeld, wo auch immer Knoblauch wächst, ich habe keine Ahnung, und ginge dahinter die Sonne in den schönsten Farben unter, ich hätte daran keine schönen Erinnerungen, vor allem, wenn der Wind auch noch in meine Richtung wehen würde. Ich mag keinen Knoblauch und demzufolge würde mir auch dieser Sonnenuntergang nicht gefallen. Zum Abschluss habe ich noch ein paar kleine Ideen für dich, die du bei deinem nächsten Ausflug nach draußen vielleicht ausprobieren kannst. Ich habe ja vorhin schon kurz von der Geräuschlandkarte gesprochen. Hör bewusst auf die Geräusche auf der Route und halte sie in Gedanken oder auf Papier fest. Oder zieh mit einer Einwegkamera los. Alternativ tut es auch eine Kamera mit Film. Es stehen einem nur 12, 24 oder 36 Bilder zur Verfügung, je nachdem, welche Art Film du benutzt. Man fotografiert viel bewusster, trifft eine Auswahl, die man festhalten will. Der Blick für das Besondere wird so geschärft. Eine andere Variation ist es, auf Bauchhöhe, also aus dem Bauch raus zu fotografieren. Oder du fotografierst nur Dinge in einer Form oder Farbe. Ich habe zum Beispiel mal Fotos von Türklinken gesammelt. Schreib dein Draußen-Tagebuch. Ich habe dir in der letzten Folge schon davon erzählt, das ist eines meiner Lieblingsthemen. So flüchtig manche Eindrücke auch sind, Erinnerungen auf Papier zu bringen, ist weit mehr als eine momentane Bestandsaufnahme. Hör gerne nochmal in die letzte Folge rein zum Natur-Tagebuch, da erzähle ich dir auch noch mehr darüber. Sammle 5 bis 10 Dinge in einer Jackentasche oder in einem kleinen Beutel und später befühlst du sie, ohne sie anzusehen und versuchst herauszufinden, was du gerade befühlst. Das habe ich mit meinem kleinen Lütten an der Ostsee gemacht. Wir haben Blüten, Steine, Muscheln, alles Mögliche gesammelt und unser Fundsäckchen am Abend ausgewertet. Es war sehr, sehr spannend zu sehen, was wir den ganzen Tag über gesammelt haben und wie unterschiedlich es war. Und so konnten wir auch den Tag an sich nochmal Revue passieren lassen. Ein anderes Ding ist, dass du dir 10 Dinge aufschreiben kannst, die dir nicht aufgefallen sind, als du dich an einen Ort gesetzt hast. Auch das habe ich mit meinem Sohnemann im Sommerurlaub gemacht. Wir haben die Umgebung auf uns wirken lassen. Wir waren ganz, ganz ruhig und während das Leben auf dem Platz erst langsam in Gang kam, gurrende Tauben, farbenfrohe Blüten, ein Frachter, der in der Ferne sein Signalhorn hören ließ, klappertes Geschirr, das zum Abwasch getragen wurde. Am Ende hatten er und ich beinahe 10 unterschiedliche Dinge in unserem Büchlein stehen. Es gibt so viele Ideen und so viel draußen zu entdecken. Die Geschichten, die es da draußen gibt, warten nur darauf, gefunden zu werden. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich auch aus dieser Folge mit den Worten: Bleib neugierig. Wenn dir das, was ich dir erzählt habe, gefallen hat, dann lass mir gerne ein Feedback da. Mit einem Like, einem Kommentar, einem Herz würdest du mir einen riesengroßen Gefallen tun. Wenn du eigene Gedanken hast, teile sie mir gerne auf Instagram unter imkopfweltenbummlerin. In der nächsten Folge nehme ich dich zur Abwechslung nochmal mit auf einen Kurztrip. Wir gehen in die Sächsische Schweiz wandern und die übernächste Folge wird dann die Folge, deren Arbeitstitel gerade Draußen ist geil ist, indem ich auf einige Dinge, die ich in dieser Folge angesprochen habe, auch nochmal genauer eingehen werde. In diesem Sinne wünsche ich dir eine schöne Zeit. Bis dahin, wir hören uns in 14 Tagen wieder. Bis dahin, tschüss!